Ja, wir sind stehen geblieben bei Abrahams Gehorsam und Ungehorsam. Abraham war gehorsam, er zog aus auf Gottes Geheiß hin, aber er war ungehorsam, er verließ nicht das Vaterhaus, Tara kam mit, übernahm sogar die Führung, er verließ nicht die Verwandtschaft, denn sein Neffe Lot war auch mit bei der Ausreise. Nun lese ich weiter in 1. Mose 11, ab Vers 31. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre, und Tara starb in Haran. Abraham zieht aus, aber es kommt zu einer Blockade. Er erreicht nicht das Ziel, das verheißene Land. Sie gehen bis nach Haran und der Bibeltext sagt, sie wohnten dort. Und so ist das auch in jedem geistlichen Leben, wenn wir dem Herrn nicht wirklich gehorsam sind und seinem Wort, dann kommt der Punkt, wo es irgendwie nicht mehr weitergeht, geistlich. Man fragt sich, warum bewegt sich nichts mehr? Warum ist kein Wachstum mehr da? Das war so bei Abraham. Er konnte zwar einen gewissen Weg gehen, aber schließlich kam diese Blockade in Haran. Wir sehen hier, Haran befindet sich in der heutigen Südtürkei. Das war eine Stadt, wo übrigens auch der Mondgott verehrt wurde. Haran war um 2000 vor Christus ein Handelszentrum. Aber interessanterweise, heute wissen wir, dass in der Zeit von 1800 bis 800 vor Christus war diese Stadt verlassen. Also gehen wir wieder aus von diesen bibelkritischen Theorien, all diese Urgeschichte seien nur erfundene Geschichten. Ja, wie konnten diese Leute wissen, dass man Haran für die Geschichte wählen kann? Weil gerade in der Zeit von Abraham war das eine wirklich blühende Stadt. Aber danach, eben während 1000 Jahren, war die Stadt einfach out. Die war nicht da. Also jeder Geschichtsschreiber hätte eine Geschichte erfunden im Bereich 1800 bis 800 vor Christus, wäre damit Haran ins Wasser gefallen. Aber der Bibeltext stimmt schön überein mit den geschichtlichen Tatsachen. Nun, wie wird diese Blockade beseitigt, indem das Hindernis in den Tod gehen musste? Hier macht Abraham zum ersten Mal eine Auferstehungserfahrung. Die Blockade war ausgelöst durch Tara. In ihm ist der Ungehorsam verkörpert. Tara starb und danach ging es weiter im Leben von Abraham. Und so ist das, wir müssen, wenn wir erkennen, wir sind blockiert durch irgendeinen Ungehorsam, wir müssen diesen Ungehorsam in den Tod geben. Ganz konkret bedeutet das, wir erkennen es als Sünde, den Ungehorsam, und nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir erkennen, der Herr Jesus musste sterben, auch für diesen Ungehorsam. So geben wir den Ungehorsam in den Tod, anerkennen das Urteil Gottes darüber und dann erleben wir, wie das geistliche Leben sich wieder neu entfalten kann. Wenn wir in der Geschichte Abrahams weiterlesen, sehen wir, Abraham kommt in der Folge zum Ziel. Übrigens, Die Tatsache, dass Abraham hier vom Südirak, von Ur, ausgewandert ist, zunächst bis in die Südtürkei, bis nach Haran, und erst dann wieder nach Süden ging, ins Land Kanaan, das braucht uns nicht zu überraschen. Das war der normale Weg, wie man vom Irak ins spätere Land Israel ging, in der Antike. Der direkte Weg da durch die sogenannte syrische Wüste, das wäre tödlich gewesen. In den meisten Fällen. Das war ein ganz gefährlicher Weg. Also das hat man immer versucht zu umgehen. Und so ging man eben entlang dem Euphratlauf hinauf bis in die Südtürkei und dann wieder runter. Das ist der sogenannte fruchtbare Halbmond im Nahen Osten. Das Gebiet, das eben grün ist, im Gegensatz zu dieser großen Wüste da zwischen Irak und dem Land Kanaan. Also der Weg nach Haran war absolut der richtige Weg zum Ziel, aber dort gab es die Blockade. Und sobald die Blockade beseitigt war, konnte Abraham weitergehen. Das beschreibt nun Mose ab Vers 4 in Kapitel 12. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Hier wird jetzt klar gemacht, nachdem in den Versen 1 bis 3 eben erklärt wird, was Gott eigentlich damals in Ur gesagt hatte, dass jetzt eben Abraham wirklich weiterging bis zum Ziel. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Das ist der Punkt, das Ziel wird erreicht. Und sie kamen in das Land Kanaan. Also da über Türkei, wohl über das Gebiet, über das Gebiet des heutigen Syriens, kommt er schließlich ins Land der Verheißung. 75-jährig. Nun lese ich aus Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung, wie in einem Fremden. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham kommt ins Land der Verheißung, aber er nimmt dieses Land nicht in Besitz. Sondern er weiß und hält das im Glauben fest, Gott hat dieses Land versprochen für meine Nachkommenschaft. Er selber sollte aber als Fremdling in diesem Land leben. Aber Abraham wusste um eine Stadt, die Gott gebaut hat und auf die er sich freute. Und das ist das himmlische Jerusalem. Dieses himmlische Jerusalem, das im Hebräerbrief übrigens auch noch in Kapitel 12 erwähnt wird. Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen, sagt der Hebräerbrief zu den Gläubigen in der heutigen Zeit, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und so weiter. Hier wieder das himmlische Jerusalem. Das ist eine wirkliche Stadt, die Gott im Himmel erbaut hat. Die wird auch in Hebräer 13 nochmals erwähnt, wenn es dort heißt, Vers 12, darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Der Hebräerbrief erklärt den jüdischen Christen, der Jesus wurde aus der Stadt Jerusalem hinausgeworfen. Er wurde gekreuzigt außerhalb der Stadt, nämlich draußen vor dem Gennatur auf dem Golgatha-Felsen. Er hat keinen Platz gehabt in dieser Stadt. Ja, dann haben wir doch als Juden auch keinen Platz mehr dort, wo der Tempel heute noch ist. Wir sollen auch zu ihm hinausgehen. Wenn er der Verworfene ist, dann wollen wir uns zum Verworfenen zählen. Und dann sagt der Brief weiter, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Hier keine bleibende Stadt. Jerusalem wurde 8 Jahre nach dem Hebräerbrief dem Erdboden gleichgemacht, im Jahr 70. Aber es gilt für die Gläubigen, wir suchen die zukünftige. Das ist eben dieses himmlische Jerusalem, diese Stadt im Himmel, die Gott gebaut hat und auf die sich Abraham freute. Und sehen wir jetzt wieder die Pointe. Abraham kam aus Ur in Chaldäa. Und wir wissen, eben durch die Ausgrabungen dort, vielleicht haben manche gedacht am Anfang, wieso machen wir so viel Archäologie heute? Ist ein Bibeltag, ist kein Archäologietag. Ja gut, aber das war strenge Vorarbeit, aber jetzt können wir die Früchte davon haben. Wenn wir sehen, das war die Stadt, die der Mondgott der Welt hatte. Dieser Gott, der Menschen und Vieh zahlreich mache. Das ist überhaupt nicht wahr. Sarai war unfruchtbar. Und Abraham konnte darum auch dieser Stadt den Rücken drehen. Aber Gott zeigt ihm eine andere Stadt, die eher der wahre Gott gebaut hat. Nicht auf Erden, sondern eine Stadt im Himmel. Der Galaterbrief übrigens in Galater 4 nennt, dass Jerusalem droben ist unsere Mutter. Das darf man übrigens nicht verwechseln mit dem neuen Jerusalem. Ich glaube, in Offenbarung 21 spricht Johannes über das neue Jerusalem, das vom Himmel her niederkommen wird auf die neue Erde. In Offenbarung 21, Vers 9 wird nämlich Johannes gesagt, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Wer ist das, die Braut des Lammes? Ja, die Gemeinde, die heute verlobt ist mit dem Herrn Jesus, 2. Korinther 11, Vers 2. Aber die dann die Hochzeit feiern wird, nach der Entrückung, Offenbarung 19 beschreibt das. Und diese Frau will er sehen. Johannes geht auf einen hohen Berg und dann sieht er aus dem Himmel herabkommen das neue Jerusalem. Eine Stadt sieht er. Das ist eben auch die Gemeinde. Die Gemeinde gesehen als eine Stadt. Die Gemeinde wird ja einmal herrschen mit Christus, schon im tausendjährigen Reich, und dann auch auf der neuen Erde herrschen in Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt Offenbarung 22,5. Und darum ist die Stadt eben ein schönes Bild in dieser Hinsicht. Stadt heißt ja auf Griechisch Polis. Und von da haben wir unser Wort Politik. Politik ist nichts anderes als Stadtverwaltung, Leitung, Führung der Stadt. Und so wird die Gemeinde gesehen als das neue Jerusalem, diese Polis aus dem Himmel, weil sie mit Christus eben regieren wird über diese neue Welt. Nun, im Weiteren wird ja dann das neue Jerusalem beschrieben, mit Maßen. Da sagt man sich, ja, aber da ist alles symbolisch. Ja, natürlich ist alles symbolisch. Ja, aber steckt hinter diesen Maßen noch etwas Konkretes? Ja, natürlich. Ist doch das Gleiche wie mit dem Tempel. Die Gemeinde ist Gottes Tempel. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt, sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth. Ja, aber hat das irgendwie einen Zusammenhang mit dem Tempel in Jerusalem? Natürlich hat es einen Zusammenhang. Der Tempel in Jerusalem war eigentlich eben die konkrete Vorabbildung von dem, was die Gemeinde geistlich ist. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Und Offenbarung 11, Vers 19 steht von einem Tempel Gottes im Himmel. Ja, das gibt es auch. Gott hat im Himmel einen Tempel gebaut. Und im Allerheiligsten, auf dem Thron Gottes, da thront Gott im Himmel. Das ist dieser Thron, der auch in Offenbarung 4 beschrieben wird. Ja, also dieser himmlische Tempel ist das Urbild. Und der Tempel auf Erden und auch schon die Stiftshütte waren ein Abbild. Darum musste eben Mose die Stiftshütte nach dem Bild, das ihm auf dem Berg gezeigt worden war in der Vision, musste er das Abbild machen. Und so war die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem, ein Abbild dieses Urbildes. Aber sowohl Urbild wie Abbild haben eine sinnbildliche Bedeutung. Das Sinnbild ist, der Tempel weist hin auf Jesus Christus. Johannes 2, brecht diesen Tempel auf, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und er sprach von seinem Leib. Von der Gemeinde, 1. Korinther 3, Vers 16, und vom einzelnen Gläubigen, der 1. Korinther 6, am Schluss erklärt ja, dass der Leib des Gläubigen, jedes einzelnen Gläubigen, Gottes Tempel ist. Ja. Also so weist der Tempel das Urbild im Himmel und das Abbild auf Erden hin auf das geistliche Sinnbild. Und jetzt ist es mit der Stadt genau gleich. Gott hat eine Stadt im Himmel gebaut, das ist das himmlische Jerusalem. Und auf Erden gab es ein Abbild davon, das ist das irdische Jerusalem im Land Israel. Und beides, das himmlische und das irdische Jerusalem, hat eine sinnbildliche Bedeutung und weist hin auf die Gemeinde, die in Offenbarung 21 genannt wird, das neue Jerusalem. Schön, es geht auf. Macht Sinn. Also, Abraham wusste nichts von der Gemeinde. Das war ja im Alten Testament ein Geheimnis, sagt uns Epheser 3. Das Geheimnis im Zusammenhang mit dem neuen Jerusalem, das war ihm noch nicht bekannt. Aber er wusste um diese himmlische Stadt. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und so hat er getauscht. Er hat diese mondäne, wirtschaftlich erfolgreiche Stadt am Euphrat gelassen, ging ins Land Kanaan, lebte in Zelten, nahm also genau die Position ein, die man in Ur so verachtete, aber freute sich, ich habe eine himmlische Zukunft. Das himmlische Jerusalem. Darauf wartete er. Übrigens sagt uns Hebräer 11 noch mehr. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle, das heißt Abraham und seine Nachkommen, Isaak und Jakob, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen. Also die Erfüllung noch nicht auf Erden in Besitz genommen. Sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Es wird hier sogar noch gesprochen über ein himmlisches Vaterland, das sie erwarteten. Und der Hebräerbrief erklärt, das war natürlich nicht der Irak, beziehungsweise der Südirak. Sonst hätte ja Abraham wieder zurückreisen können nach Haran und dann wieder runter, der Euphratlauf entlang in den Südirak. Nein, er wartete auf ein himmlisches Vaterland. Und so erfahren wir etwas über den Himmel. Es gibt also im Himmel einen himmlischen Tempel, Offenbarung 11, Vers 19. Ich freue mich darauf, den einmal zu sehen. Und im Detail dann. Und dann eine himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem und ein himmlisches Vaterland. Nun gehen wir weiter im Bibeltext, 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der erste Ort, der ausdrücklich erwähnt wird, im Land der Verheißung, den Abraham besucht, ist Sichem. Das elektrisiert mich richtig. Warum? Ja, Sichem ist heute Nablus. Eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Wo die ganze Welt sich einig ist und auch die UNO, da haben die Israelis nichts zu suchen. Das gehört nicht ihnen. Und genau dort, nach Sichem, kommt Abraham. Er hätte ja irgendwo anders hingehen können, sagen wir, in das Gebiet vom heutigen Akko. Natürlich wäre das auch explosiv. Das ganze Land Israel ist explosiv, aber es ist nicht das gleiche wie das Westjordanland. Oder er hätte nach Jaffo gehen können, heutiges, also Akko, das ist ein Vorort von der Großstadt Haifa. Er hätte nach Jaffo gehen können, das ist ein Vorort der heutigen Großstadt Tel Aviv. Die Bibel sagt nicht, er ging nach Jaffo, sondern der erste Ort ist, er kommt nach Sichem. Und dieser Ort ist explosiv, hochexplosiv. Und da erscheint ihm der Herr und sagt, deinem Samen, das heißt deiner Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Welches Land? Ja, wir sind hier im Westjordanland. Das Land, von dem die ganze Welt sagt, da sollen die Israelis sich endgültig mal zurückziehen und alle Siedlungen auflösen. Dann gäbe es Frieden. Hat es natürlich auch nicht gegeben, Frieden, bevor sie im Westjordanland waren. Also die Lösung funktioniert nicht. Aber eben, Gott sagt ausgerechnet da, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Das hat doch schon Explosionskraft in sich. Und da denke ich so gerne an Galater 3. In einem ganz anderen Zusammenhang sagt der Apostel Paulus dort, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nation durch Glauben rechtfertigen werde, verkündigte und so weiter. Die Schrift aber voraussehend. Ja? Die Heilige Schrift sieht Dinge voraus über Jahrtausende. Ja, da kann man auch hier sagen, die Schrift aber voraussehend, dass eben Sichem Nablus ein Problem werden wird im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert, verkündigt dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Ich finde das grandios. Also wenn man die Bibel so liest, 4000 Jahre später, wie brisant sie ist. Noch etwas. Mose schreibt, der Herr erschien dem Abraham. Abraham sah wieder neu die Herrlichkeit des Herrn. Also konkret, er hatte wieder eine Vision und hörte Gott sprechen, eine Audition. Wir haben das jetzt nicht mehr gefunden. Das erste Mal war bei seiner Bekehrung in Ur. Das war die Bekehrung Abrahams. In Haran haben wir nichts gefunden davon. Aber jetzt wieder. Jetzt am Ort, wo er sein sollte, da sieht er wieder neu die Herrlichkeit des Herrn. Und so können wir auch eben etwas lernen, nicht nur aus dem, was in der Bibel steht, sondern auch aus dem, was nicht steht. Und da könnte mir natürlich jemand vorwerfen, ja, da liest du Dinge hinein, jetzt legst du auch noch Gewicht darauf, auf die Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Ja, aber das ist ja genau das, was wir lernen aus Hebräer 7. Der Heilige Geist erklärt dort, wie man die Geschichte von Melchisedek verstehen soll. Und dann steht da, Melchisedek war König von Salem, er ging Abraham entgegen. Und dann wird erklärt, von Melchisedek steht nicht, dass er einen Vater und eine Mutter hatte. Natürlich hat er das. Aber die Heilige Schrift erwähnt das nicht. Es wird auch kein Geschlechtsregister erwähnt. Die Geburt Melchisedeks wird nicht genannt. Der Tod Melchisedeks auch nicht. Und so, heißt es, wird er verglichen, ähnlich gemacht mit dem Sohn Gottes. Mit dem ewigen Sohn, ohne Anfang, ohne Ende. Übrigens interessant, das heißt nicht Jesus verglichen oder Christus verglichen, sondern dem Sohn Gottes verglichen. Der Jesus hat als ewiger Sohn keinen Anfang und natürlich auch kein Ende. Es geht dort wirklich um den ewigen Sohn. Ja, also der Hebräerbrief zeigt uns, der Heilige Geist, wie er die Dinge beschreibt sie so, indem er Dinge weglässt, damit eben gerade Melchisedek so ein Bild wird. Melchisedek steht einfach da als König, ohne Anfang, ohne Ende, um eben den Sohn Gottes darzustellen, bildlich. Also das zeigt uns, wir dürfen auch auf diese Dinge achten, wann wird etwas genannt, wann wird es nicht genannt. Und nun stellen wir einfach fest, die Bibel spricht über keine Erscheinung Gottes am Ort des Ungehorsams und der Blockade. Aber jetzt am Ort des Gehorsams, da erscheint der Herr. Und so ist es auch, als Gläubige können wir eben durch Ungehorsam blockiert werden, es geht nicht mehr weiter. Und es kann auch so sein, dass wir sagen müssen, wenn ich die Bibel lese, ich erlebe das nicht mehr so, wie ich das früher erlebt habe, dass der Herr mir so richtig groß wird. Dass ich sagen kann, ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Und wenn wir eben diese Blockaden lösen, Dinge bereinigen vor Gott im Gebet und dann weitergehen und dann können wir diese Erfahrung machen, der Herr erscheint uns, wir brauchen keine Visionen, wir haben das ganze Wort Gottes. Aber der Herr will durch sein Wort will er uns erscheinen. Übrigens, auch zu Zeiten, als das Wort Gottes noch nicht vollendet war, war eine Vision etwas ganz Besonderes. Es gibt ja manchmal so Enthusiasten heute, die haben das Gefühl, man hätte da dauernd Visionen gehabt. Und die denken, die müssten auch heute Visionen haben, wenn sie den Bleistift verloren haben, müssen Visionen haben, um es wieder zu finden und so. Aber schauen wir mal in der Bibel, wo Visionen vorkommen. Die kommen an ganz besonderen Schlüsselstellen vor in der Heilsgeschichte. Da geht es nicht um irgendwelche Bagatellen. Kann man auch mal lesen, die Apostelgeschichte auf diesen Punkt hin. Zum Beispiel, eine Vision hat einen Traum von Gott, bekommt Paulus an dem Ort, wo es letztlich um die Entscheidung ging, soll er nach Europa oder nicht? Ja? Wir sind Gesegnete dieses Traumes, ja, von damals, als Europäer. Ja, und so sind also Visionen an Schlüsselstellen. Und es ist auch interessant, Petrus schreibt ja seinen ersten Brief als Rundbrief an jüdische Christen in verschiedensten Provinzen der heutigen Türkei. 1. Petrus 1,1, Bithynien, Galatien, Kappadokien und so weiter. Und was sagt er ihnen in Kapitel 1? Er sagt, Vers 8, Jesus Christus, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Er kannte ja unmöglich all diese vielen Christen, ja, an die er schreibt, im Einzelnen. Aber er sagt, Jesus Christus, den ihr noch nie gesehen habt, aber ihr liebt ihn. Und obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, frohlockt ihr im Blick auf die Zukunft. Wieso weiß er, dass die nicht alle schon vielfältige Visionen, Bilder und Eindrücke gehabt hätten? Das war eben auch damals nicht üblich. Und schon der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. So. Also selbst in der Zeit, als das Wort Gottes noch nicht vollendet war, war das nicht das Übliche, sondern war etwas ganz Spezielles. Aber jetzt, wo das Wort Gottes vollendet ist, hat sich da die Situation nochmals ganz grundsätzlich geändert. Aber der Herr will uns erscheinen durch sein Wort. Er will die Augen unserer Herzen, diesen Ausdruck findet man in Epheser 1, Vers 18, erleuchten durch seinen Geist. Sodass wir beim Lesen des Wortes Gottes wirklich die Schönheit und die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und eben, Gehorsam, wenn wir gehorsam sind, so wie Abraham, dann dürfen wir wieder erleben, und der Herr erschien dem Abraham und sprach. seine Herrlichkeit sehen und sein Wort vernehmen, seine Verheißungen. Und hier haben wir also eine gewaltige Landverheißung an Abraham. Wir können diesen Moment nicht genügend hoch einschätzen. Das ist nämlich der Ort oder der Punkt, von dem der Apostel Paulus in Galater 3 spricht. In Galater 3 spricht er über den Bund mit Abraham. Und dann spricht er über den Bund, den Gott später am Sinai mit Israel geschlossen hat, auf einer anderen Basis. Und da sagt er in Galater 3, Vers 17, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Also das Gesetz am Sinai, das entstand 430 Jahre nach diesem Bund, den Gott da geschlossen hat mit Abraham. Und dieses Gesetz am Sinai war geknüpft an Bedingungen. Wenn Israel treu ist, dann wird Gott das Volk segnen. Wenn Israel das Wort Gottes einhält, dann wird Israel das Land besitzen. Und viele andere Verheißungen. Aber sie waren geknüpft an Bedingungen, die erfüllt werden mussten. Und Mose sagt, und wenn ihr das Wort Gottes nicht einhalten werdet, das Wort vom Gesetz vom Sinai, dann werdet ihr das Land verlieren. 5. Mose 28, Vers 64. Der Herr wird euch zerstreuen unter allen Nationen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Aber jetzt haben wir hier den Abrahamsbund. Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und Galater 3, Vers 17 erklärt, dieser Bund wird durch den späteren Bund, der 430 Jahre später gegründet wurde, wird nicht aufgehoben. Das kam noch dazu, diese Gesetzgebung am Sinai. Aber der Abrahamsbund, der bleibt gültig, der bleibt bestehen. Nun, diese Stelle, Galater 3, Vers 17, ist für die Chronologie des Alten Testaments sehr wichtig, weil da ganz klar gemacht wird, dazwischen liegen 430 Jahre ab diesem Zeitpunkt. Können wir übrigens das Alte Testament dann schön weiterrechnen. Nach diesen 430 Jahren, Sinai-Bund, und dann folgen 40 Jahre Wüstenwanderung. Und dann kamen 450 Jahre Richterzeit und so weiter. Also da kann man mit diesen Zeitspannen kann man dann eine ganze zusammenhängende Chronologie des Alten Testaments aufbauen. Aber diese Angabe in Galater 3 ist darum sehr wichtig. Aber die zeigt auch, das sind zwei Bündnisse, der Abrahamsbund und der Sinai-Bund im Abstand von 430 Jahren und der Sinai-Bund hebt den Abrahamsbund nicht auf, der bleibt gültig. Dieser Bund wird später in immer wieder neuen Erscheinungen Gottes Abraham gegenüber bestätigt. Also wenn wir jetzt weiter die Geschichte Abrahams lesen, Kapitel 13, 14, 15, 16, immer wieder erscheint Gott und ergänzt dieses Bündnis durch gewisse Angaben. Und das macht klar, das Ganze ist ein Bund, den wir da finden im Leben Abrahams, aber es ist ein ganzes Bündnispaket. Und jetzt der erste Punkt hier mal ist einfach die Landverheißung. Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und wichtig, was Gott da in Sichem Abraham verheißt, sollte nicht aufgehoben werden durch diesen späteren Bund, der an Bedingungen und an das Verhalten Israels geknüpft wurde. Aufgrund des Sinai-Bundes hat das Volk Israel das Land Israel verloren. Der Messias wurde gekreuzigt und einige Jahre später kamen die Römer und sie haben den Jerusalem zusammengeschlagen, den Tempel zerstört und schließlich kam es zum totalen Untergang des Judenstaates. 2000 Jahre Zerstreuung der Juden unter allen 5 Kontinenten der Welt, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ja, was ist das Ende der Erde? Ja, das ist ganz einfach. Viele Leute denken, das ist ein eigenartiger Ausdruck. Das ist überhaupt nicht eigenartig. Ich muss nur eine Weltkarte nehmen. Wo ist das Ende der Welt? Ja, in Australien, Südamerika, Nordamerika und dann da Russland, China und Japan. Ja, aber dann nimmt man da Israel als Mittelpunkt der Welt. Ja, natürlich nimmt man Israel als Mittelpunkt der Welt. Wenn wir eine Weltkarte haben, was ist der Mittelpunkt der Welt? Natürlich Europa. Das ist ein bisschen falsch. Man muss ein bisschen schieben und dann... Aber man kann die Karte eigentlich so benutzen, wie sie ist, ja? In Hesekiel 38 wird das Land Israel der Nabel der Erde genannt. Für Gott ist das der Mittelpunkt, nämlich der Knotenpunkt an den 3 Kontinenten Afrika, Europa und Asien. Strategisch ein einzigartiger Punkt. Und von da aus, das Ende der Welt, Australien, Südamerika, und da sind die Juden hin verstreut worden. Südafrika, nach Russland, nach China und nach Nordamerika hat sich alles erfüllt. Aber eben Galater 3, Vers 17 macht klar, diese Verheißung hier ist nicht aufgehoben aus Sichem. Und ausgerechnet in Nablus gegeben. Wie reagiert Abraham? Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Abraham dankt Gott mit Opfern, preist ihn für diese Verheißung. Und da lernen wir auch, wenn wir Gottes Verheißungen erkennen in seinem Wort, wir sollen ihn auch preisen, ihm danken für seine Zusagen. Und was ehrt ihn mehr, als wenn wir ihm so danken wie Abraham? Er hat nicht nur Danke gesagt, sondern hat einen Altar gebaut. Und der Altar spricht ja von dem Opfer des Herrn Jesus. Wenn wir Gott danken für all seine Verheißungen, müssen wir immer wieder daran denken, Gott kann seine Verheißungen erfüllen, weil der Herr Jesus gestorben ist. Das ist der zentrale Punkt. Wir finden im Leben Abrahams 4 Altäre. Also man kann das ganze Leben Abrahams aufhängen an diesen 4 Altären. Als ganz markante Punkte in seinem Leben. Und jedes Mal geht es eben um den Altar und das Opfer, das eine ganz zentrale Rolle im Leben Abrahams spielt. Und so muss eben das Opfer des Herrn Jesus eine ganz zentrale Rolle spielen in unserem Glaubensleben. Jetzt machen wir einen zeitlichen Sprung. Die 430 Jahre sind vorbei. Gott hat den Bund am Sinai geschlossen und Israel hat gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Das war ein Wort. Die dachten, wir können das. 3-mal. Ab 2. Mose 19 muss man diese 3 Stellen suchen. Alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und noch bevor sie das Gesetz schriftlich bekommen hatten, auf den Tafeln. Das hatten sie ja erst mündlich gehört. Die Stimme Gottes am Sinai war hörbar. Und noch bevor sie den Bund schriftlich bekommen hatten auf den Tafeln, hatten sie bereits die ersten 2 Gebote in schändlichster Weise gebrochen. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sie haben das goldene Kalb gemacht. Das war ein Mitbringsel, diese Idee aus. Mitbringsel versteht man nicht in Deutschland, ja. Dem sagen wir, wenn wir... Doch, ja, also, dann versteht ihr es. Das kam vom Apis-Stier-Kult her. Der eine ganz wichtige Rolle spielt in der ägyptischen Religion, die Verehrung eines Stiers. Es gab immer einen Apis-Stier in Ägypten. Und wenn der gestorben war, begrub man ihn. Der wurde betrachtet als Inkarnation des Sonnengottes. Darum sieht man am Anfang Apis-Stiere mit einer Sonnenscheibe zwischen den Hörnern dargestellt. Also es ist etwas Ähnliches wie der Dalai Lama. Es gibt auch immer nur einen Dalai Lama, oder? Und wenn der gestorben ist, dann kommt wieder ein neuer, weil der wird auch als Inkarnation eines Gottes gesehen. Ich frage mich allerdings, was ist das für ein Gott, der gerne mit den Chinesen sprechen möchte und wenn die sagen nein, dann geht es einfach nicht. Was ist das für ein Gott, der gerne in sein Land gehen möchte? Und die Chinesen sagen, nein, da kommst du nicht rein.
Das ist unglaublich, das haben die Journalisten noch nie gecheckt.
Das wäre ein Punkt mal für einen Zeitungsartikel, ja? Also, der langen Rede kurzer Sinn. Die hatten also, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, gebrochen. Und der zweite Gebot, kein Bildnis machen und das verehren. Und sie haben das goldene Kalb gemacht. Noch bevor sie es schriftlich in der Hand hatten, haben sie das Gesetz schon gebrochen. Und da wurde klar, Israel ist gar nicht fähig, nach diesem Gesetz zu leben, weil alles Sünder sind, weil sie alle Sünder sind. Wie wir alle. Und übrigens gab es ja zwei Tafeln, weil der Bund zweiseitig war. Nicht wahr, wenn wir einen Bund machen, oder wir sagen heute, sagen wir dem einen Vertrag, dann muss der Vertrag in zwei Exemplaren ausgearbeitet werden. Stimmt's? Und das war nicht fünf Gebote da, sondern 10 Gebote da, 10 Gebote da. Das war die Zweiseitigkeit des Bundes. Und das war eben ganz im Gegensatz zu dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Dieser Bund in Sichem. Gott hat einfach gesagt, deine Nachkommenschaft gebe ich das Land. Hat nicht gesagt, was Abraham tun muss und seine Nachkommen. Und später hat Gott diesen Bund immer wieder bestätigt. In Kapitel 15, da haben wir diese Geschichte, Abraham kommt aus dem Zelt, es ist Nacht. Und Gott sagt ihm, schau die Sterne an, wenn du sie zählen kannst, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann sagt Gott zu Abraham, er soll verschiedene Tiere nehmen und die schlachten. Er macht das, zerschneidet die Tiere, also schlachtet sie und dann zerschneidet er sie in je 2 Hälften. Und die werden auf dem Boden ausgelegt, immer eine entsprechende Tierseite auf die Seite, auf die andere. Und dadurch entsteht dazwischen eine Bundesstraße. Also nicht sowas wie A81 oder sowas, sondern eine Bündnisstraße. So hat man im Altertum Bündnisse geschlossen. Zum Beispiel ein König mit einem Vasallen. Man hat Tiere genommen, geschlachtet, in 2 geschnitten, eine Bundesstraße gebaut. Und dann hat man die Abmachungen vorgelesen. Und anschließend gingen beide Parteien zwischen den Tierstücken hindurch. Und sie verpflichteten sich, wenn wir uns nicht an die Abmachung halten, dann soll mit uns geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Das war's. Nun in 1. Mose 15, wenn man diesen Hintergrund aus der Kultur des Nahen Ostens in der Antike kennt, ist man beeindruckt, was steht dort. Abraham fiel in einen tiefen Schlaf. Hebräisch Tardema. Oh, wo kommt das Wort schon mal vor? In den Kapiteln davor? Ja, bei der ersten Operation. Adam fiel in einen tiefen Schlaf, Tardema, und dann hat Gott ihm eine Rippe entfernt und daraus Eva gemacht. Jetzt hätte ich fast gesagt, geklont. Aber natürlich, wir können Gottes Schöpfungswerk nicht verstehen, aber wir können doch gewisse Dinge nachdenken. Ich sage geklont. In jeder Zelle der Rippe Abrahams war die ganze Information, wie man Adam bauen muss. Oder? Auf der DNS. Und Gott hat ja gesagt, er wolle eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend. Also ihm gleich. Ihm entsprechend. Ja, aber wie macht man aus einer männlichen Zelle eine Frau? Nun, wir wissen ja, der Mann hat im Erbgut XY, ja? Und die Frau ist XX. Also, machen wir als Gedankenexperiment, es ist Gottes Wundertat, aber wir können nachdenken, wenn man das Y streicht und das X verdoppelt, dann ergibt das eine Frau ihm entsprechend. Ja. Also, da haben wir dieses erste Mal Tardema, dieser Tiefschlaf, und jetzt wieder bei Abraham. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Plötzlich kommt ein Feuer und geht zwischen den Tierstücken hindurch.
Abraham ist also total passiv. Wie kann man passiver sein, als wenn man schläft? In einem tiefen Schlaf. Dieses Feuer geht hindurch und das ist das Feuer der Gegenwart Gottes, was sich später in der Wolkensäule, die nachts eine Feuersäule war, immer wieder gezeigt hat in der Geschichte Israels. Und dann steht 1. Mose 15 am Schluss, an jenem Tag, an diesem Tag, schloss Gott ein Bund mit Abraham. Dieser Bund war einseitig, nicht geknüpft an die Verantwortung Abrahams und seine Nachkommen. Und darum muss dieser Bund in Erfüllung gehen, auch wenn Israel versagt. Gott nimmt alle Verantwortung auf sich, auch die Verantwortung, die ausgedrückt wird in den Tieren, die geschlachtet und in zwei geschnitten sind. Übrigens, das hebräische Wort immer im Alten Testament für einen Bund schließen heißt Karat Berit, schneiden einen Bund. Ja, jetzt versteht man warum. Das ist eine normale Ausdrucksweise. Bund schließen ist ein Bund schneiden. So, jetzt warum habe ich das also erklärt? Eben um die Sache wirklich zur Pointe zu bringen. Josua in Sichem. Also Israel wurde unter das Gesetz gestellt nach dem Auszug aus Ägypten. Dann kamen diese 40 Jahre Wüstenwanderung. Und danach kamen 6 Jahre Eroberung des Landes. Und am Schluss dieser Zeit versammelte alte Josua das ganze Volk nach Sichem zum Bund, zum Landtag von Sichem. Wohin? Ja, ihr habt richtig geraten, ins Westjordanland, nach Nablus. Und das war ein ganz wichtiger Tag, dieser Landtag, weil dort Josua dieser neuen Generation, die alte musste ja sterben, wegen ihrem Ungehorsam in der Wüste, der neuen Generation nochmals ganz klar ans Herz zu legen, dieser Bund vom Sinai, ihr müsst ihn einhalten, sonst hat das schwere Konsequenzen für euch. Josua 24, Vers 26. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Also, der Landtag ist eine Bestätigung des Bundes vom Sinai. Und als Bundeszeichen nimmt Josua hier einen gewaltigen Stein, richtet ihn auf, wo? Unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und jetzt sieht man wieder, wie es sich lohnt, die Bibel aufmerksam, genau zu lesen. Was ist dieses Heiligtum des Herrn? Ein oberflächlicher Leser sagt, ja, wahrscheinlich die Stiftshütte. Die wurde ja in der Wüste gemacht, dann haben sie sie ins Land mitgenommen und dann haben sie sie wahrscheinlich da aufgestellt. Nein, in Kapitel 18, Josua 18 steht doch, die Stiftshütte wurde aufgestellt in Silo. Dort war sie dann für Jahrhunderte, nicht in Sichem. Ha, was ist das Heiligtum des Herrn? Ja, ganz einfach. 1. Mose 12. Abraham kommt ins Land, nach Sichem. Gott gibt ihm die Landverheißung. Und dann baut er dem Herrn einen Altar. Bei der Terebinte Mores. Einen großen Stein und richtet ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Heiligtum meint nicht unbedingt ein Haus. Das kann auch ein offener Bereich sein mit dem Altar und einer Umzäunung rundherum. Das ist das Heiligtum des Herrn von Abraham. Genau an diesem Ort stellt Josua diesen Stein auf. Jetzt kommen hier geografisch zwei Bündnisse zusammen. Das Heiligtum des Herrn, das repräsentiert der einseitige Gnadenbund Gottes mit Abraham. Und der große Stein symbolisiert den zweiseitigen Bund Gottes mit Israel am Sinai. Interessant, am gleichen Ort, da beieinander. Und
Dieser Stein wird übrigens nochmals erwähnt, später im Richterbuch. Ich gebe nur die Stelle an, für diejenigen, die gerne dann Hausaufgaben machen. Nach dem Bibeltag muss man ja auch Aufgaben geben, oder? Also, da lesen wir bitte nach in der Geschichte von Abimelech, in Richter 9. Dort findet man diesen Stein, dieses Denkmal wieder, in Richter 9, Vers 6. Da wird gesprochen über das Denkmal, über die Terebinte des Denkmals, die zu Sichem ist. Dieses Denkmal ist wie das Denkmal noch von Josua, das immer noch stand. Und dort in Richter 9 wird gesagt, dass das stand bei dem Haus Millo. Das Haus Millo, das war ein Tempel für Baal-Berit, für einen Götzen. Und tatsächlich bei den Ausgrabungen in Sichem hat man genau die Schichten schön freigelegt aus der mittleren Bronze 2b. Das entspricht der Zeit von Josua. Und dort hat man gefunden dieses Haus mit dem, von dem Baal-Berit, diesen Götzentempel. Und vor dem Haus das Denkmal von Josua. Soll ich es zeigen? Ja. Da sieht man diesen Stein schon mit ganz anderen Augen, oder? Der steht genau dort. Hat man diesen großen Stein gefunden. Und es ist ja so, Archäologie ist ja immer Zerstörungsarbeit. Weil man gräbt runter und zerstört eine Schicht um die andere. Und dann muss man sich als Archäolog im Klaren sein, ich muss unbedingt das alles schön festhalten, aufschreiben, fotografisch festhalten und so weiter. Und dann muss ich mich entscheiden, welche Schicht möchte ich sichtbar lassen für die Besucher. Und da hat man hier gewählt, diese Schicht. Und darum steht der Stein noch dort. Wenn die Araber dort in Nablus wüssten, was der Stein bedeutet, der wäre schon längst in der Luft. Aber hier sieht man das, gibt es da eine arabische Aufschrift, das ist noch eine Intifada-Aufschrift, also von einem palästinensischen Aufstand, aber die wissen nicht, was der Stein bedeutet. Muss man auch nicht sagen, aber wir wissen es. Und interessant, in der heutigen Zeit, in der nun nach fast 2000 Jahren Zerstreuung unter allen Völkern der Welt von einem Ende der Erde bis zum anderen, Juden zurückgekehrt sind aus allen 5 Kontinenten. Aus Südamerika, aus Australien, aus Nordamerika, aus China sind sie zurückgekehrt, aus Südafrika, aus Russland, aus Europa. 3 Millionen aus über 100 verschiedenen Ländern heimgekehrt ins Land. Was haben die hier zu suchen? Die haben kein Recht. Ja, natürlich, aufgrund des Sinai-Bundes haben sie kein Anrecht. Sie haben alles verspielt. Aber weil der Abrahamsbund immer noch gültig ist, führt Gott sie auf der Grundlage der Gnade zurück ins Land. Und ausgerechnet in dieser Zeit kommt dieser Stein wieder ans Licht. Das ist doch wunderbar, wie Gott die Dinge führt. Und das zeigt uns, wenn es um unsere Verantwortung geht, da haben wir alles verspielt. Wir haben vor Gott keine Möglichkeit, irgendwelche Rechte zu beanspruchen. Es gibt keine Menschenrechte vor Gott, weil wir keine Ansprüche haben. Aber aufgrund der Gnade kann uns Gott alles schenken. Davon mehr heute Nachmittag.